Herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Vortragsreihe Globale Krise, Hoffnung finden. Schön, dass Sie heute wieder da sind. An den letzten zwei Abenden haben wir gesehen, dass Gott die gesamte Weltgeschichte kennt. Dass er sie nicht nur kennt, sondern dass Gott auch die Geschichte lenkt. Er ist in der Lage, Dinge Jahrtausende im Voraus zu erfassen und zu verändern. Und Gott gibt sich nicht nur damit zufrieden, dass er diese Fähigkeit hat, in die Zukunft zu sehen und die Zukunft zu verändern, sondern gibt uns auch das Wissen weiter. Er zeigt uns in der Bibel, welche Dinge passieren werden, welche passieren sollen. Und heute haben wir das Vorrecht, in der Bibel lesen zu können, was alles gesagt wurde, was passieren soll. Und das, was passiert ist, gibt uns die Garantie, dass das, was noch nicht passiert ist und in der Bibel steht, auch wahrhaft eintreffen wird. Wenn wir jetzt einen Gott haben, der alles kennt, alles weiß und alle Dinge machen kann, wieso gibt es dann Leid auf der Erde? Wieso hat er das Böse zugelassen? Hätte er die Geschichte nicht so lenken können, dass das Böse überhaupt nicht entstanden wäre? Das sind Fragen, die uns Thomas heute beantworten wird, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was er uns dazu zu sagen hat. Bevor Thomas auf die Bühne kommt, darf ich wieder Alexei Seiler auf die Bühne bitten. Er wird uns Gesundheitstipps zum Thema Wasser geben heute, und ich wünsche allen Gottes Segen beim Zuhören.
Ja, schönen Abend auch von meiner Seite. Heute geht es um Wasser. Ich mache es gleich so. Und ich empfehle auch Ihnen, wenn Sie Wasser dabei haben, einfach regelmäßig zu trinken. Genau, also Wasser ist ein weiterer wichtiger Faktor, der enormen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Wasser ist eigentlich ein Lebenselixier und hat enormen Einfluss auf unser Stressverhalten und kann Stress reduzieren, oder wenn wir genügend Wasser trinken, können wir sogar Stress vermeiden. Um zu wissen, wie sich Wasser mit Stress verhält, wollen wir auch unser Stressverhalten oder Trinkverhalten im Stress anschauen. Interessant ist, die Untersuchungen, Befragungen zeigen, dass die Menschen, wenn sie Stress haben, dass jeder Dritte dazu neigt, weniger Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn man in Stress ist, vergisst man so die wichtigsten Sachen, ja? Zum Beispiel zu trinken oder vielleicht dem Ehepartner was Gutes zu sagen. Also die wichtigsten Sachen oder sich gesund zu ernähren, die wichtigsten Sachen vergessen wir. Was passiert, wenn wir nicht genügend Flüssigkeit, Wasser zu uns nehmen? Es fehlen uns dann wichtige Mineralstoffe wie Magnesium und Phosphor und kann natürlich zu Müdigkeit, Nervosität, Konzentrationsstörungen oder Kopfschmerzen führen. Also ich habe sehr selten Kopfschmerzen, aber wenn ich Kopfschmerzen mal habe, schaue ich gleich danach, ob ich genügend getrunken habe. Und oft ist es so, dass ich dann merke, okay, ich habe dann vergessen zu trinken. Ist nicht immer die Ursache, aber als erstes, wenn man Kopfschmerzen hat, sollte man schauen, ob man genügend getrunken hat. Genau, vielleicht noch hier ein paar Informationen. Es ist so, dass meisten Menschen Wasser trinken, wenn sie Durstgefühl haben, oder? Kennen Sie das? Man sagt, es ist schon fast zu spät. Also der Organismus meldet schon ein Austrocknen, und das sollten wir nicht zulassen. Ja? Und von der Menge her heißt es, dass ein Mensch, der etwa 80 Kilogramm wiegt, braucht 3 Liter Flüssigkeit pro Tag. Ja? Wer mehr wiegt, dementsprechend mehr. Wer weniger wiegt, dementsprechend weniger. Aber wir nehmen Wasser oder Flüssigkeit nicht nur in Form von Wasser auf, sondern vielleicht durch eine Suppe oder Tee oder auch Obst. Genau, wir werden dann genau schauen, wie viel Wasser denn, also reines Wasser, wir brauchen. Also es geht heute nicht nur um Wasser, sondern auch allgemein um Getränke, ja, denn zu dem Thema Flüssigkeit gehören auch andere Sachen. Genau, zum Beispiel gibt es viele interessante Getränke, die vor allem so bei Jugendlichen sehr beliebt sind, so Energydrinks. Und es gibt auch Untersuchungen, hier wird nur eine angezeigt oder erwähnt, dass Untersuchungen zeigen, dass je mehr Stress, desto mehr neigen Menschen zu diesen Energydrinks, weil man denkt, ja, dann kann ich halt besser arbeiten, dann hilft es mir wieder auf den wichtigen Level zu kommen. Aber je mehr Energy Drinks, desto schlechter eigentlich die akademische Leistung. Das hat man bei Studenten ganz klar gesehen. Sie wirken eher stressverstärkend. Ja, auch wenn man das Gefühl hat, in dem Moment hilft es mir. Also lieber Finger weg davon. Es gibt noch eine andere Sache, ein Getränk. Ein Lieblingsgetränk bei vielen Menschen. Und 80% der Weltbevölkerung trinkt Kaffee oder Tee. Also mit Tee ist hier eher schwarzer Tee oder grüner Tee gemeint. Und das sind auch Getränke, die sich negativ auf unser Stressverhalten auswirken. Wenn man heute im Internet eingibt, ob Kaffee gesund oder ungesund ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon gemacht hat, ja, da kann man Unterschiedliches finden und sicherlich findet man da auch irgendwelche Bestandteile, die auf irgendeinem Gesundheitsbereich auch etwas Positives bewirken können. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich persönlich der Überzeugung und was ich gelesen habe, hat es eher negativen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und hier werden nur wenige Sachen genannt, was das alles Negatives bei uns bewirkt. Erhöht Blutdruck und Adrenalinspiegel, erhöht Cortisolausschüttung, unterdrückt die Melatoninproduktion. Und hier ist halt ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Stress. Haben wir gesagt, Melatonin ist ganz wichtig, damit wir ruhig schlafen können, damit wir uns ausruhen können. Wenn jetzt Kaffee oder schwarzer Tee Melatoninproduktion unterdrückt, dann können wir nicht mehr ruhig schlafen, auch wenn wir von der Zeit her genügend Zeit im Bett verbringen. Interessant ist, dass wenn man abends 2 Tassen Kaffee trinkt, dann ist Melatoninausschüttung in dem normalen Bereich erst gegen morgen. Ja, das heißt, man sollte dann bis zum Morgen warten, von der Zeit her, um dann normal schlafen zu können. Ja, genau, noch ein weiterer Faktor, wenn man Kaffee trinkt, dann wird man oft in diesem Modus Fight-of-Flight-Reaktion. Das heißt, entweder zieht man sich zurück, ja, oder man ist dann so aggressiv angespannt und geht sehr von seinem Verhalten her aggressiv auf die Menschen zu. Ähnlich verhält es sich auch mit Alkohol. Genau. Also hier werden einfach mal, sehen Sie einige Vorteile. Also Alkohol verringerte akuten Stress, ja, dämpft den Cortisolanstieg. Und das ist halt, warum Menschen in Stresssituationen auch oft dazu neigen, weil sie merken oder meinen, dass es ihnen hilft. Aber das ist nur sehr kurzfristig. Dann kommen aber die ganzen negativen Folgen von dem Genuss von Alkohol. Es verlängerte die negative subjektiven Reaktionen auf Stress. Verminderte Freundlichkeit bei Menschen, also man ist dann nicht mehr so im sozialen Bereich freundlich zu Menschen, erhöht Ängstlichkeit, länger andauernde Verwirrtheit. Genau, und genauso unterdrückt Melatoninausschüttung. Wiederum negativer, dauerhaft gesehen, negativer Einfluss auf Stressverhalten oder unser Umgang mit Stress. Genau, hier sind so ein paar Angaben für die Mengen, wie viel Wasser wir zu uns zuführen sollten. Jugendliche, Erwachsene etwa 1,5 Liter, stillende ein bisschen mehr, ältere Menschen auch etwa 1,5 Liter. Genau, also ich sag mal, 1,5 Liter ist so eine Empfehlung, aber das ist das Mindeste. Das Mindeste, wenn man jetzt einen Tag, ganz ruhigen Tag hat, keine mentale Anstrengung, keine körperliche Anstrengung, das würde ausreichen, ja, wenn man auch genügend Obst und Gemüse isst. Wenn man aber arbeitet, viel denkt oder sich sportlich aktiv betätigt, dann natürlich umso mehr. Man sagt, bei 20 Minuten Sport 200 Milliliter Wasser mehr trinken. Also mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit durch Wasser. Das führt dazu, dass wir zu hohem Energieumsatz kommen, dass genau, also bei diesen Sachen ist es halt wichtig, bei Hitze oder bei kalter Luft, bei körperlichen Aktivitäten haben wir schon gesagt, bei hohem Kochsalz- oder Proteinverzehr umso mehr Wasser brauchen wir. Also wenn jemand dazu neigt, was salzig, herzhaft zu essen oder auch viel Süßigkeiten zu essen, der muss natürlich dementsprechend auch mehr Wasser trinken, gute Empfehlung ist, halben Liter vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen nochmal halben Liter, vor dem Abendessen nochmal halben Liter und danach dem Abendessen aber nicht gleich, sondern eine Stunde später und aber nicht direkt vor dem Schlafen gehen. Ich habe mir das angewöhnt, immer wenn ich aufwache, halben Liter zu trinken und dann so halbe Stunde vor den Mahlzeiten. Das ist auch eine Empfehlung. Manche sagen 20 Minuten, 15 Minuten vor der Essenseinnahme, aber so halbe Stunde ist ganz guter Wert und danach mindestens eine Stunde warten, ja, damit das Essen gut verdaut wird. Genau, und am besten Wasser immer griffbereit zu haben, wenn das jemand vergisst, ist zu empfehlen, so eine Flasche. Manche nehmen gleich 2 Liter Flasche und versuchen sie dann entweder an größeren Portionen zu trinken oder immer ein bisschen, je nachdem, wie man so gewohnt ist. Noch ein paar Wörter zu Wasser als Therapie, zur äußeren Anwendung von Wasser. Ist sehr zu empfehlen, Wechselduschen zu machen. Wechselduschen, das heißt, man wärmt sich auf mit einem warmen Wasser und macht dann kalt. Entweder einmal oder bis zu 3-mal, man kann es auch mehrmals machen. Ich praktiziere das schon seit 16 Jahren, jeden Früh. Also ich kann mir nicht vorstellen, den Tag anzufangen, ohne Wechseldusche zu machen. Im Sommer mache ich nur kalte Dusche. Das ist halt sehr schön. Ja, manche brauchen Kaffee oder was Stärkeres am Morgen. Ich brauche es nicht, weil ich dann nach der kalten Dusche sehr aktiv bin. Genau. Warmes Bad ist auch sehr gut, vor allem abends. Sauna, Dampfbad oder Schwimmen, genau, wirkt sich auch sehr positiv auf unseren Körper aus. Eine Empfehlung, gönnen Sie sich täglich mindestens 2 Liter Wasser und darüber hinaus viel Obst und Gemüse. Das war's für heute.
Ich danke Gott für die Gabe der Musik, die unser Herz erwärmt und uns einstimmen soll auf die Botschaft, die Gott heute Abend für uns vorbereitet hat. Die Frage ist, woher kommt all das Böse, wenn Gott so gut ist? Das ist das Thema heute Abend. Und ich habe es hier auf dieser Folie nochmal zusammengefasst. Wenn ich Menschen begegne, dann ist das eine der Fragen, die sehr oft auftaucht. Wenn ich mit ihnen über den Glauben ins Gespräch komme, woher kommt all das Böse, wenn Gott so gut ist? Warum gibt es Leid, warum gibt es Tod, warum gibt es Schmerzen, wenn am Anfang alles sehr gut war? Warum müssen Unschuldige leiden? Wie kann ein Gott, der von sich behauptet, allmächtig und liebevoll zu sein, all das Leid auf unserem Planeten zulassen? Und viele Menschen finden auf diese Fragen keine Antwort. Und weil sie keine Antwort darauf finden, sagen sie, mit diesem Gott, wie sie sich ihn vorstellen, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Die Bibel, das muss ich gleich am Anfang sagen, die Bibel sagt zwar grundsätzlich etwas, warum es auf diesem Planeten Leid gibt. Sie zeichnet dieses große Bild, warum unsere Erde heute so ist, wie wir sie vorfinden und oftmals darunter leiden. Aber die Bibel erklärt nicht jedes persönliche Leid. Ich habe das erlebt, ich hatte ein bisschen Rückenschmerzen, hatte Massagen verschrieben bekommen und war dort in der Massagepraxis und lag dort auf dieser Liege und jetzt konnte ich nicht weg. Und ich kam ins Gespräch mit der Frau, die mich dort massiert hat. Und es ist immer ganz schön, wenn die Leute mich fragen, was sind Sie denn von Beruf? Und ich sage dann Pastor, dann ist man sehr schnell im Gespräch. Und sie sagte dann, während sie mich so massierte, Pastor, dann habe ich mal eine Frage. Und dann kam sie mit ihrer Frage, das, was sie beschäftigt hat. Sie sagte, ich habe Freunde, ein Ehepaar, sie haben einen Sohn, 17 Jahre alt, er ist an Leukämie erkrankt, keine Therapie hat angeschlagen, alles was noch bleibt, ist das Warten auf seinen Tod. Warum? Und ich habe ihr versucht, es zu erklären, dass ich persönlich und auch die Bibel keine Antwort darauf habe, warum persönliches Leid geschieht. Aber ich habe versucht, das große Bild zu zeigen, was die Bibel zeichnet, um zu verstehen, warum es überhaupt Leid auf diesem Planeten gibt. Und das möchte ich heute Abend auch mit Ihnen gerne teilen. Und dabei gibt es eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und ich habe mir vorgenommen, ich fange mit der schlechten Nachricht an und soll ja mit der guten Nachricht aufhören. Die schlechte Nachricht ist, wir leben in einem Kriegsgebiet. Auch wenn Deutschland schon über 60 Jahre Frieden genießen darf, unser ganzer Planet ist in eine kosmische Auseinandersetzung mit hineingezogen. Und diese kosmische Auseinandersetzung steuert auf ihren letzten Höhepunkt zu. Und wir sind mittendrin, Sie und ich, wir sind mittendrin und keiner kann sich diesem Kampf entziehen. Es gibt in diesem Kampf keinen neutralen Boden. Ich habe manche Freunde in der Schweiz, die so sagen, ja, wir sind neutral. In diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung gibt es keinen neutralen Boden. Wir sind mittendrin. Der wichtige Punkt dabei ist, mein ewiges Schicksal entscheidet sich daran, auf welcher Seite ich kämpfe. Auf welcher Seite stehe ich in diesem Kampf? Also die schlechte Nachricht ist, wir alle, keiner ausgenommen, leben in einem Kriegsgebiet und sind mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Die gute Nachricht ist, dieser Kampf wird bald zu Ende sein. Jeder, der auf der Seite Gottes steht, wird am Ende diesen Kriegsschauplatz als Sieger verlassen. Und Gott wird alles wieder so herstellen, wie es am Anfang war, nämlich sehr gut. Ohne Leid, ohne Hass, ohne Krankheit, ohne Tod. Diesen Text hatten wir gestern uns auch schon mal kurz angeschaut, wo es im letzten Buch der Bibel heißt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Das ist der Ausblick. Wenn dieser Kampf zu Ende ist, wie Gott diese neue Erde herstellt und alle, die mit ihm gelebt haben, die ihn lieben, die mit ihm in Verbindung sind, das erleben dürfen. Im gleichen Buch der Bibel erfahren wir etwas von diesem kosmischen Kampf, wo er seinen Ursprung hatte. Und wir lesen hier, es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und dann im nächsten Vers wird klar, wer sich hinter diesem Drachen verbirgt. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Von diesem Text lernen wir einige Sachen. Und zwar wird hier deutlich, der Himmel ist ein realer Ort im Universum. Es ist nicht irgendetwas Vergeistigtes. Und es gibt hier zwei unterschiedliche Gruppen. Da ist der Drache, auch bekannt als Satan, und seine Engel, die ihm folgen. Und auf der anderen Seite ist Michael und seine Engel. Michael heißt, der Name, gibt es hier jemanden, der Michael heißt? Hier ist keiner, der Michael heißt. Ist nicht hier. Michael heißt, wer ist wie Gott oder einer, der wie Gott ist. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Also Michael und seine Engel kämpfen und Satan und seine Engel verlieren diesen Kampf und werden aus dem Himmel ausgeschlossen. Sie werden aus dem Himmel entfernt. Und es wird deutlich, der Kampf begann zwar im Himmel, aber er endet schließlich auf der Erde. Kein Wunder, dass die Bibel hier in Offenbarung 12 sagt, darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Teufel, der Gegenspieler Gottes, hat hier auf der Erde sein Hauptquartier eingerichtet. Und deshalb wird dieser Kampf hier auf dieser Erde beendet. Das ist im Grunde genommen das große Bild, das die Bibel zeichnet. Und nach dem, was die Bibel sagt, sind wir mittendrin in dieser Schlacht, die im Himmel begann und ihre Fortsetzung auf dieser Erde genommen hat. Und deshalb sagt die Bibel und warnt uns, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir können uns dem nicht entziehen. Satan, unser Feind, ist uns auf den Fersen und er will uns vernichten. Die Frage ist aber, was war der Auslöser? Was war der Ursprung dieser dramatischen Auseinandersetzung? Als Jesus hier auf dieser Erde war, wurde er gefragt, was das größte Gebot sei. Und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das größte und wichtigste Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Sein ganzes Wesen, seine Herrschaft ist auf Liebe aufgebaut. Und er möchte so gerne, so wie er seine Geschöpfe liebt, von seinen Geschöpfen wieder geliebt werden. Er wünscht sich, geliebt zu werden, freiwillig, um seine selbst willen. Aber Liebe kann man nicht erzwingen. Das geht nicht. Liebe muss immer freiwillig sein, sonst ist es keine Liebe. Jeder Mensch kann sich dafür entscheiden, Gott zu lieben oder nicht. Und Gott wirbt um unsere Liebe. Er möchte, dass wir ihn aus freien Stücken lieben, dass wir auf seine Liebe antworten. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, zu erleben, zu erfahren, dass Gott ihn liebt und dann aus freien Stücken auf diese Liebe Gottes zu antworten. Liebe braucht immer die Möglichkeit der freien Entscheidung. Gott zwingt niemanden, ihn zu lieben, weil es sonst keine echte Liebe ist. Wenn ich an meine Kinder denke, meine Kinder sind ja schon groß, aber angenommen, sie wären noch kleiner, vielleicht so 8, 9, 10, und sie nehmen sich vor, am Sonntag sagen, komm, wir bringen unserem Papa das Frühstück ans Bett. Wow, schön. Ein frisch gepresster Orangensaft und Brötchen und was Leckeres und ja, sie wissen schon, was ich mag. Also meine Kinder. Und würde ich mich geliebt fühlen? Eigentlich schon. Aber es braucht zwei Bedingungen, dass ich mich geliebt fühle. Erstens muss ich wissen, sie machen das ohne Hintergedanken. Also, dass sie sagen, komm, wir bringen unserem Papa jetzt das Frühstück ans Bett und dann wird er uns 20 Euro geben, damit wir das machen können und kaufen können, was wir schon immer kaufen wollen. Also ich muss davon überzeugt sein, dass es keine versteckte Agenda gibt, keinen Hintergedanken. Und das Zweite, ich muss wissen, dass sie das aus freien Stücken tun, weil sie die Möglichkeit hätten, sich auch anders zu entscheiden, weil sie die Möglichkeit hätten, auch zu sagen, ich fühle mich heute nicht so gut und die Nacht war nicht so gut, ich bleibe heute liegen. Aber wenn ich weiß, sie machen das aus freien Stücken, dann fühle ich mich geliebt. Dann merke ich, wie sie mir ihre Liebe dadurch zeigen wollen. Manchmal hatte ich so den Eindruck, es wäre gut, meine Kinder so programmieren zu können. Ja, jeder, der Kinder hat und vielleicht kleine Kinder oder auch schon große, so wenn man so zurückdenkt, wenn man so wie so bei einem Computer hier vorne die Klappe auf und dann klick, 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 klick. Und jetzt können sie nur noch gehorsam sein. Wow, was für ein Traum. Ich sage etwas, ja, Papa. Kannst du den Müll rein? Ja, 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 ja. Kannst du bitte dein Zimmer aufräumen? Ja, 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 sofort. Keine Diskussionen, keine Dinge, wo ich sage, oh, kannst du jetzt endlich mal hören? Sondern sie sind so programmiert, dass sie immer das tun, was ich ihnen sage. Wow. Und sie sind so programmiert, dass sie mich einfach lieben müssen. Sie haben keine andere Wahl. Würde ich mich wirklich geliebt fühlen? Nein. Weil ich weiß, ich habe sie so programmiert. Sie können gar nicht anders, sie haben keine andere Wahl. Sie machen das alles nur, weil sie nicht anders können. Was wäre, wenn sie anders könnten? Was wäre, wenn sie eine andere Option hätten, mich zu lieben? Würden sie dann immer noch das tun? Verstehen wir? Liebe braucht immer den freien Willen, braucht immer die Möglichkeit der Entscheidung. Sonst ist es keine echte Liebe. Oder stellen Sie sich vor, ein junger Mann wirbt um eine junge Frau und er bringt ihr Blumen und er bringt ihr Pralinen und er ruft an und schickt ihr nette E-Mails und er wirbt um die Liebe dieser Frau. Und sie reagiert nicht darauf. Und eines Tages wird es ihm zu viel. Und er kauft sich eine Pistole. Und er fährt zu ihr hin, er klingelt und sie macht die Tür auf und da steht er davor. Hallo Schatz. Und dann holt er seine Pistole raus. Du liebst mich jetzt und du wirst mich heiraten. Und sie sagt, ja, 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 ich liebe dich und ich mache alles, was du willst. Ist das echte Liebe? Nein, natürlich nicht. Liebe braucht immer die Möglichkeit der Entscheidung, der Wahl, den freien Willen. Gott wollte Wesen haben, die befähigt sind zu lieben. Und deshalb hat er uns, seine Geschöpfe, die Engel, mit einem freien Willen ausgerüstet. Mit dem Risiko, dass sie sich auch gegen ihn entscheiden können. Wenn es um den Ursprung des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis geht, zwischen Gott und Satan, dann ist es so wichtig, dieses Konzept von Liebe und freiem Willen zu verstehen. Weil wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht im Hinterkopf habe, dann werde ich das nicht einordnen können. Dann werde ich immer fragen, warum hat Gott, ja, weil er Geschöpfe haben wollte, die genauso wie er fähig sind zu lieben. Deshalb hat er sie mit einem freien Willen ausgerüstet. Der freie Wille birgt aber in sich die Gefahr, dass sich seine Geschöpfe auch gegen ihn entscheiden können. Und sich entscheiden können, ich liebe dich nicht mehr. Aber eine andere Option gab es nicht. Zu sagen, ich programmiere meine Geschöpfe einfach so, dass sie nicht anders können. Weil das wäre keine Liebe. Wir lesen hier im Alten Testament von dem Anfang der Sünde im Universum. Und sehr spannend, hier bei dem Propheten Hesekiel zu lesen, über den König von Tyrus, der ein Typos, ein Bild für den Luzifer ist. Hier lesen wir etwas über den Ursprung. Dort heißt es, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an der Missetat gefunden wurde. Luzifer, der Lichtträger, war einer der höchsten Engel in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, ein Cherub. Aber es war ihm nicht genug, einfach nur ein Engel zu sein. Er wollte mehr. Und beim Propheten Jesaja finden wir diese Aussage: Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Es war ihm nicht genug, ein geschaffener Engel zu sein in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Er wollte selbst Gott gleich sein. Er wollte sogar höher als Gott sein. Die Frage ist, wie konnte in einem perfekt geschaffenen Wesen, in Luzifer, die Sünde aufkeimen? Ich muss Sie enttäuschen. Darüber gibt die Bibel keine Antwort. Ich kann nur sagen, in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise hat Luzifer angefangen, nicht mehr Gott von ganzem Herzen zu lieben, sondern er hat angefangen, sich selbst mehr zu lieben als Gott. Er hat sich dafür entschieden, sein eigener Gott zu sein. Und so fing Luzifer an, gegen Gott und seine Regierung zu rebellieren und wurde zum Satan, zum Teufel. Und die Engel, die auf ihn hörten, die in seine Rebellion mit eingestimmt haben und zu seiner Gefolgschaft wurden, die wurden die Dämonen. Die nächste große Frage in diesem Zusammenhang ist dann, wie wurde dieser Planet, unsere Erde, in diesen Kampf mit hineingezogen? Ich meine, er hat im Himmel begonnen, aber wie wurde unser Planet der Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan? Wie konnte Satan auf dieser Erde Fuß fassen? Die Antwort finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Die ersten Worte der Bibel beschreiben die Schöpfung dieser Erde. Dort heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Die Erde muss wunderbar gewesen sein in all ihrer Schönheit. Gott hat all seine Fantasie, seine Kreativität, seine Kraft in die Schöpfung hineingelegt. Alles spiegelte den erhabenen Charakter Gottes wider. Die Pracht, die Reinheit, die Fülle, das muss einfach atemberaubend gewesen sein. Diese Schönheit, diese Perfektion, Vollkommenheit. Und das, was wir heute an Wundern und Besonderem in der Schöpfung sehen, ist nur ein schwacher Eindruck über die Genialität der Erde, als alles noch sehr gut war. Gott schuf auch unsere ersten Eltern, Adam und Eva. Und er setzte sie in einen wunderschönen Garten und er gab ihnen die Verantwortung über die Erde und sagte ihnen, sie sollten fruchtbar sein und sich vermehren. Dort lesen wir, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das heißt, die ganze Erde, unser Planet war ursprünglich unter der Verwaltung von zwei Menschen, von Adam und Eva. Und sie sollten sich vermehren und im Sinne Gottes diese Erde bevölkern und regieren. Was für ein Geschenk, was für ein wunderbares Geschenk war das. Es gab allerdings eine Bedingung. Adam und Eva sollten nicht von den Früchten des Baumes essen, der in der Mitte des Gartens stand. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wenn Sie Ihre Bibeln dabei haben oder noch eine Bibel brauchen, wir haben hier vorne noch einige liegen, dann können wir diesen Text heute Abend gemeinsam lesen und danach noch einen zweiten auf den ersten Seiten der Bibel. In dieser Bibelausgabe ist es die Seite 3, 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 und 17. Dort heißt es: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Entschuldigung, ich habe die falschen, bin in falschen Vers gerutscht, habe Vers 18 gelesen. Vers 16 und 17 ist da drüber. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Warum sollten sie nicht davon essen? War die Frucht giftig? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es war für Adam und Eva die Möglichkeit, Gott ihre Treue und ihre Liebe zu zeigen, ihren freien Willen zu praktizieren. Für sie war es einfach ein Test, wie sie ihren freien Willen einsetzen würden. Würden sie ihn dafür einsetzen, Gott zu lieben, ihm zu gehorchen, oder würden sie ihr eigenes Ding machen? Und eigentlich hat sich an dieser Entscheidung über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte nichts geändert. Wir alle haben die Freiheit der Entscheidung. Und im Grunde genommen stehen wir alle vor der gleichen Prüfung. Ziehen wir unser eigenes Ding durch und werden so zu unserem eigenen Gott, oder lieben wir Gott so sehr, dass wir ihm gehorchen? Wenn wir Gott wirklich lieben, dann wird sich das an unserem Verhalten zeigen. Und wenn wir hier dann weiterlesen, im dritten Kapitel, Vers 1 bis 5, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Bis dorthin. Es ist sehr spannend, wie Satan hier in dieser Gestalt der Schlange vorgeht. Er sieht erstmal Zweifel und sagt: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume essen? Und Eva sagt: Nein, so war das gar nicht. Im Gegenteil, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem einzigen nicht. Wow, war das ein schwieriger Test? Also, wenn ich mir das so vorstelle, tausende von Bäumen mit den köstlichsten Früchten, voll reif, Pfirsich, Aprikosen, Mango, wow, saftig und süß und tausende von Bäumen. Und ich kann mir frei wählen, was ich esse. Nur von einem einzigen soll ich nicht essen. Ziemlich schwerer Test, oder? Es wird dann ein schwerer Test, wenn ich mein Vertrauen zu Gott verliere, wenn ich meine Liebe zu Gott verliere, wenn mein Gottesbild verändert wird. Und genau das macht Satan hier. Er sagt: Sollte Gott gesagt haben? Und Eva antwortet ihm und sagt: Nein, wir dürfen von allen, nur von dem einen. Weil wenn wir ihn essen, wenn wir es anrühren, sie übertreibt ein bisschen, dann werden wir sterben. Und dann kommt die erste Lüge. Wir werden am Freitagabend dann nochmal drüber sprechen. Die erste Lüge Satans ist: Keineswegs werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben. Und jetzt plötzlich ist da Aussage gegen Aussage. Also Gott sagt: Ihr werdet sterben. Macht es nicht. Der Teufel sagt: Ihr werdet nicht sterben. Wem vertraue ich denn jetzt? Und dann kommt die zweite Lüge. Und er sagt, Gott weiß genau, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr so sein wie er. Das heißt, er stellt Gott so dar, dass er sagt, passt auf, Gott sagt zwar immer, er sei die Liebe, und Gott sagt zwar immer, er meint nur das Beste für euch und er versorgt euch mit allem, was ihr braucht, aber in Wirklichkeit hält er euch klein. In Wirklichkeit seid ihr seine Sklaven. In Wirklichkeit möchte er mit euch seine Gottheit, seine Machtfülle nicht teilen. Und deshalb sagt er euch, esst nicht davon. Verstehen wir? Er sagt eigentlich, ihr seid hier unten und Gott ist hier oben. Und Gott möchte gerne, dass ihr hier unten bleibt. Er möchte gerne, dass ihr klein bleibt. Er möchte euch klein halten, damit er euch bestimmen kann, damit er euch gängeln kann. Und er weiß genau, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr auf eine höhere Seinsebene gehoben, dann werdet ihr so sein wie er. Dann werdet ihr so sein wie Gott, mit Gott auf Augenhöhe. Das heißt, wenn ihr mit Gott auf Augenhöhe seid, dann hat er euch nichts mehr zu sagen. Dann seid ihr euer eigener Gott. Dann hat er euch nichts mehr vorzuschreiben. Ihr seid ihm ebenbürtig. Mit welchem Recht könnte dann Gott noch sich anmaßen zu sagen, euch Dinge zu sagen, die ihr tun sollt, wie ihr leben sollt? Ihr könnt dann eure eigenen Gesetze aufstellen. Du bist dann dein eigener Gott. Und er importiert auf diesen Planeten genau seine Vorstellung, genau sein Problem, das er eigentlich hatte, pflanzt er in das Denken, pflanzt er in das Herz der ersten Menschen hinein. So sein wie Gott. Und genau das ist das Wesen, ist das Kern, ist der Kern der Sünde. Rebellion gegen Gott. Gottlos zu leben und seinen eigenen Weg gehen zu wollen, gegen die Anweisungen Gottes. Dass ich Gott nicht mehr liebe von meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Sein, sondern dass ich anfange, ihn zu hinterfragen, sagen, Augenblick, irgendwas stimmt da nicht. Gott liebt mich nicht wirklich, sondern er hat eine versteckte Agenda. Er will irgendwas von mir. Das ist das, was sich über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte immer weiter fortgepflanzt hat in das Denken und in das Herz von Menschen hinein, die eine falsche Vorstellung von Gott haben und deshalb sagen, diesen Gott kann ich nicht lieben. Einige denken, Eva sündigte, indem sie die verbotene Frucht nahm. Aber der Grund lag woanders. Eva sündigte, weil sie Gottes Charakter anzweifelte. Und sie begann, an der Liebe Gottes zu zweifeln, dass er es wirklich gut meint. Und sie kündigte ihre Liebe zu ihm auf und auch ihr Vertrauen zu ihrem Schöpfer. Und so lehnte sie sich gegen Gott auf und lehnte seine allmächtige Autorität ab. Sie stellte ihre Wünsche über Gottes Willen. Der Teufel ist ein Betrüger. Das will ich hier heute Abend ganz klar sagen. Der Teufel ist ein Betrüger. Er versprach Freude, aber Sünde, Rebellion gegen Gott, bringt immer Schuld, Scham und Furcht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen wurde einseitig von den Menschen aufgekündigt. Sie vertrauten der Schlange und ihren Lügen mehr als Gott und seiner Wahrheit. Sie benutzten ihren freien Willen, um sich der Rebellion Satans anzuschließen. Und sie gerieten dadurch unter seine Herrschaft und mit ihnen dieser Planet Erde. Bevor Adam und Eva sündigten, waren sie Prinzen in Gottes Königreich. Gott hatte ihnen die Herrschaft über die Erde anvertraut. Durch den Sündenfall nun wurden sie Sklaven eines anderen Herrn, von Satan. Und so übernahm Satan die Kontrolle über diesen Planeten und er beansprucht ihn für sich. Jetzt hat er die Möglichkeit zu zeigen, wohin seine Ansprüche, wohin seine Agenda führen würde, seine Ziele der Unabhängigkeit von Gott. Und seitdem ist Tod und Leid und Hass und Misstrauen an der Tagesordnung. Manchmal stellen Menschen an dieser Stelle diese Frage: Warum hat Gott Satan nicht gleich beim ersten Anzeichen der Rebellion ausgelöscht? Ich meine, warum hat er nicht gleich vernichtet? Warum hat er nicht gleich ihnen die Grenzen aufgezeigt und gesagt, stopp, hier ist zu Ende, weg mit dir? Dann hätten wir das ganze Leid heute nicht. Dann hätte sich Gott sich selbst und uns so viele Probleme ersparen können. Auf den ersten Blick erscheint das wirklich vernünftig zu sein, aber versuchen wir einen Schritt weiter zu denken. Was wäre passiert, wenn Gott Luzifer sofort vernichtet hätte? Ich möchte es mit einem Beispiel erklären. Wir kennen alle diese Frau, unsere Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Stellen wir uns vor, also es ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Nicht, dass jemand dann sagt, aha, so ist es. Nein, es ist nur ein modernes Gleichnis. Stellen wir uns vor, Angela Merkel stände unter dem Verdacht, etwas Schlimmes getan zu haben. Ein Mitglied der Opposition beschuldigt sie öffentlich, dass sie auf eine schlimme Art und Weise Staatsgelder veruntreut hat. Allerdings legt er keine Fakten vor, sondern es sind nur Mutmaßungen, Vermutungen, Verdächtigungen. Und angenommen jetzt weiter, unser Rechtssystem ließ es zu, dass Frau Merkel eine mobile Polizeieinsatzgruppe hätte, die sobald jemand von der Opposition irgendetwas gegen sie sagt, dass sie die einsetzen kann und sagen kann, ja, hallo, ja, Frau Merkel, ja, da ist jemand, der hat das und das gesagt, bitte eliminieren Sie diese Person. Und der Anruf ist klar, der Auftrag ist klar, die Polizeigruppe geht zu diesem Oppositionellen hin und erledigt ihn. Wären damit die Anklagen beseitigt? Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn das dann rauskommt, würde man sich doch eher fragen, Augenblick, wenn die Frau Merkel wirklich eine reine Weste gehabt hätte, wenn nichts daran gewesen wäre und sie ihre Unschuld hätte beweisen können, hätte sie das dann nötig gehabt? Nein. Also eigentlich würden die Zweifel an der Integrität noch verstärkt werden durch diese Aktion. Und genauso ist es in dieser großen Auseinandersetzung zwischen Satan und Gott. Die Anklagen, die Satan hervorgebracht hat, dass Gott ungerecht sei, dass er gar nicht ein Gott der Liebe sei, dass seine Herrschaft auf Willkür beruht, all diese Anklagen wären nicht aus dem Weltall herausgeschafft worden, sondern ganz im Gegenteil. Und hier war das Problem Gottes. Wenn er Luzifer sofort vernichtet hätte, wären seine Lügen, dieses einst so hellen und strahlenden Engels, wären seine Lügen noch viel eher geglaubt worden. Stellen wir uns das vor. Einfach lassen wir unsere Fantasie ein bisschen spielen, was geschehen wäre, wenn Luzifer eines Tages einfach weg gewesen wäre. Die Engel fragen sich untereinander, sag mal, ich habe schon den Luzifer lange nicht mehr gesehen. Weißt du, was mit ihm, was ist eigentlich mit ihm? Ja, und dann sagt der andere Engel zu dem, der die Frage stellt, ja, weißt du nicht, Gott hat ihn vernichtet. Du weißt schon, wegen seiner Anklagen gegen Gott. Aha, okay. Dann ist vielleicht doch irgendwas dran, an dem, was Luzifer gesagt hat. Ist Gott tatsächlich anders, als wir immer gedacht haben? Gott musste Luzifer weiter existieren lassen, dass der gefallene Engel sich selbst entlarvt. Dass allen klar wird, wohin das führt, diese Selbstüberhebung von ihm. Das Böse musste ausreifen, damit das ganze Universum sehen kann, dass die Anklagen gegen Gott falsch waren, dass die Rebellion gegen Gott, wohin die Rebellion gegen Gott schlussendlich führt. Wenn Gott Satan sofort vernichtet hätte, dann hätten ihm die treu gebliebenen Engel aus Angst gedient, aber nicht mehr aus Liebe. Weil sie gedacht haben, wenn ich jetzt einen falschen Gedanken denke, vielleicht geht es mir dann genauso wie Luzifer. Und flupp, bin ich weg. Gott hatte keine andere Wahl, als es zuzulassen, dass Satan seinen wahren Charakter offenbart. Und das hat Satan auch gemacht. Überall, wo wir heute hinschauen, sehen wir die Folgen der Herrschaft Satans. Kriege, Verbrechen, Krankheiten, Naturkatastrophen, Hass, Leid, Tod, Not, Habsucht, Kummer, Sorgen, Begierden. Wir können das eine lange, lange Latte machen. Und Satan versucht seine Agenda, seine Machenschaften, das, was er hier versucht umzusetzen, versucht er Gott in die Schuhe zu schieben. Und sagt dann den Leuten, schaut mal, das ist ein Gott der Liebe und er lässt das zu. Wie kannst du an so einen Gott glauben? Aber nicht Gott steht hinter all dem, was auf dieser Erde an Leid passiert, sondern Satan. Er ist es. Er ist der Verursacher. Was für ein abscheulicher Gegensatz zu dem ursprünglichen Plan Gottes für diesen Planeten. Was machte Gott, als Adam und Eva sündigten? Ging er weg? Ließ den rebellischen Planeten fallen? Er hätte es tun können, theoretisch. Denn vielleicht haben Sie sich schon mal mit der Größe des Weltalls beschäftigt. Dieser Planet Erde, wir denken immer, alles dreht sich um uns. Im Mittelalter hat man das noch viel eher gedacht. Wir leben das heute noch so, dass wir denken, alles dreht sich um uns, um unsere Bedürfnisse und unseren kleinen Planeten. Aber wenn man sich die Größe des Universums mal anschaut, dann merkt man, dass dieser Planet Erde, ein Staubkorn ist noch viel zu groß, um zu sagen, wie unbedeutend dieser Planet für das Universum ist. Einfach von der Materie, von seinem Platz im Universum. Völlig unbedeutend. In unserem Sonnensystem gibt es, in unserer Galaxie gibt es Milliarden von Sonnensystemen. Diesem Spiralnebel. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Da gibt es Milliarden, in unserer Galaxie gibt es Milliarden von Sonnensystemen mit Sonnen, die wir als Sterne sehen. Und im Weltall gibt es wiederum Milliarden von Galaxien. Unvorstellbar, eine unvorstellbare Größe und mitten in diesem riesen, unvorstellbar großen Universum ist diese kleine Erde. Und auf dieser kleinen Erde leben 7 Milliarden Menschen mittlerweile. Eigentlich völlig unbedeutend. Und damit will ich sagen, für Gott wäre es ein leichtes gewesen, zu sagen, ich mache hier Schluss mit dem Experiment. Erde. Aus, vorbei. Aber das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Gott, sagt die Bibel, Gott ist Liebe. Und er lässt diesen Planeten nicht einfach fallen, sondern er möchte diesen Planeten zurückgewinnen durch Liebe. Als Adam und Eva sündigten und damit diese Welt in die Hände des Feindes geriet, sagte Gott, ich will diesen Planeten nicht aufgeben, sondern ich werde einen Erlöser schicken. Er versprach, einen Ausweg zu schaffen. Und er sagt, es wird jemand kommen, der die Lügen Satans endgültig enttarnt und diesem schrecklichen Feind besiegt. Und zur Schlange sagte er, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Mit anderen Worten, Satan, deine Zeit ist begrenzt. Du wirst nicht für immer hier dein Unwesen treiben dürfen. Dieser Kampf wird nicht für immer dauern. Und dann wird dem ganzen Universum klar sein, dass deine Anschuldigungen falsch waren. Dann wird dem ganzen Universum endgültig klar sein, dass ich tatsächlich Liebe bin. Dass ich bereit bin, alles zu geben, damit Menschen aus deiner Macht gerettet werden. Dieser bekannte Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16 drückt es aus. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Plan war, dass Adam und Eva und ihre Nachkommen ewig leben und nie sterben sollten. Aber als sie sündigten, verfiel die Menschheit dem Tod. Sie trennten sich von Gott und damit auch von der Quelle des Lebens. Aber in seiner Liebe hat er einen Ausweg gesucht. In seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit hat er einen Ausweg gefunden, um die Menschen vor der endgültigen Vernichtung zu bewahren. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen und dem Teufel die Macht zu nehmen. Wir finden diesen schönen Text, diese schöne Aussage im Hebräerbrief. Aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Teufels waren. Jesus kam auf diese Erde und er wurde von Satan aufs Äußerste versucht, aber er widerstand den Versuchungen. Und er lebte ein Leben in vollkommener Liebe zu Gott. Er war ohne Sünde. In seinem Leben und in seiner Lehre zeigte er den Menschen, dass Gott Liebe ist und dass Gott sich nach einer harmonischen Beziehung zu seiner Schöpfung, zu seinen Geschöpfen sehnt. Christus lebte das vollkommene Leben, das wir hätten leben sollen. Er trat an unserer Stelle Satan gegenüber. Er stieg an unserer Stelle, an meiner Stelle, an ihrer Stelle auf den Berg Golgatha. Seine bedingungslose Liebe zu den verlorenen Menschen zeigte er dadurch, dass er stellvertretend für jeden von uns sein Leben gegeben hat. Die Bibel sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es geht nicht darum, ein oder zwei Leute zu retten, sondern einen ganzen Planeten, der zur endgültigen Zerstörung vorgesehen war, bestimmt ist. Jesus starb, um diesen Planeten wieder zu Gott zurückzuführen, zu erretten. Und das ist der größte Liebesbeweis, den es im Universum gibt. Es war der Ruf der Liebe Gottes, der sagte, ich liebe dich zu sehr, ich kann dich nicht einfach gehen lassen. Ich kann dich nicht fallen lassen. Die Bibel sagt, die unausweichliche Konsequenz unserer Sünde ist der Tod. Aber er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir leben können. Er vergoss sein Blut, um für unsere Sünde zu bezahlen. Überall um uns herum sehen wir die Auswirkungen der Sünde. Wir leben in einer Welt, die von Leid und Krankheit geprägt ist, von Ungerechtigkeit, von Unfällen, von zerbrochenen Heimen, von zerbrochenen Herzen. Wir spüren immer wieder, wie real dieser Kampf ist zwischen Gut und Böse, in der Welt um uns herum und vielleicht sogar in uns selbst. Aber so wird es nicht für immer weitergehen. Gott hat versprochen, dass eines Tages all das der Vergangenheit angehören wird. Gott wird Gericht halten und all das Böse wird dann für immer vernichtet. Die gute Nachricht ist, wir wissen, wie dieser Kampf enden wird. Der Sieger steht schon fest, Jesus Christus. Er wird die Erde neu schaffen, in ihren ursprünglichen, sehr guten Zustand zurückversetzen. So wie wir es am Anfang aus dem Buch der Offenbarung gelesen haben. Und so wird die neue Erde das Zuhause sein für alle, die ihn lieben. Heute lädt Jesus Menschen ein, mit ihrer Schuld zu ihm zu kommen. Er hat ein weiches und ein vergebendes Herz. Er möchte so gerne, dass uns von unserer Schuld befreien. Und wer Jesus als Freund hat, der darf wissen, dass seine Schuld vergeben und gesühnt ist. Der darf wissen, dass er Frieden und Harmonie erleben darf mit seinem Schöpfer. Jesus ist die Antwort auf unsere Sehnsucht. Frank hieß er. Frank war der einzige Sohn in der sehr wohlhabenden Familie. Er hatte wirklich alles, was man sich wünschen konnte. Seine Eltern lasen ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Er führte ein glückliches Leben. Aber als er 21 Jahre alt war, kehrte Frank dem allen den Rücken. Er brach sein Studium ab und begann seine Zeit damit, mit den falschen Leuten zu verbringen. Seine Eltern baten ihn immer wieder, bitte, lass das, komm zurück, schlage einen anderen Weg ein. Aber er hörte nichts auf sie. Und schließlich verschwand er und zog in einen anderen Bundesstaat in Amerika. Und er fing an, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Und immer mehr fing er an, dieses Leben zu hassen. Aber wenn ihm der Gedanke kam, er könnte ja wieder zurück zu seinen Eltern gehen, dann hielt ihn das ab, weil er sagte, meine Eltern, die sind wahrscheinlich so böse auf mich, dass wenn ich nach Hause komme, werden sie mir wahrscheinlich die Tür vor der Nase zuschlagen. Niemals, niemals kann ich wieder zu meinen Eltern zurückgehen. Sie sind so enttäuscht von mir. Und in seiner Verzweiflung trank er noch mehr und versank immer mehr in seiner Drogensucht. Und schließlich wurde er obdachlos und zog durch die Straßen einer großen amerikanischen Stadt. Seine Eltern liebten ihn immer noch und hatten nicht aufgehört, für ihn zu beten, aber sie wussten nicht, wo er ist, was mit ihm ist, ob er überhaupt noch lebt, wo er sich aufhält. Sie hatten den Kontakt völlig mit ihm verloren. Aber sie wünschten sich so sehr ihren Sohn wieder zurück. Und eines Tages gab es eine Sendung über Obdachlose im Fernsehen. Dabei zeigte die Kamera das Gesicht eines völlig heruntergekommenen, verdreckten Mannes in einer schäbigen Baracke. Und der Vater von Frank, der gerade zwischen den Kanälen hin und her schaltete, blieb in diesem Augenblick auf diesem Kanal hängen und er sah das Gesicht und lief sofort aufgeregt zu seiner Frau und sagt, da ist Frank, das ist Frank im Fernsehen. Trotz des Schmutzes und der Narben im Gesicht von Frank erkannten sie ihren geliebten Sohn. Es dauerte lange, bis der Vater Frank ausfindig machen konnte. Er musste Kontakt mit dem Fernsehsender aufnehmen und mit dem Produzenten, aber schließlich hatte er die Stadt gefunden, wo dieser Film gedreht wurde und dann auch die Baracke. Und Tag für Tag kam der Vater dort zu dieser Baracke. Er betete und er wartete. Er lief die Straßen auf und ab, bis er schließlich eines Tages Frank fand. Er war schmutzig und runtergekommen und hatte eine eklige Alkoholfahne. Trotzdem fiel ihm sein Vater um den Hals. Er drückte ihn an sich und küsste ihn. Er sagte, Frank, ich liebe dich und ich habe dir vergeben. Frank konnte es kaum glauben. Mit Tränen in den Augen fragte er seinen Vater, warum bist du hier? Was tust du hier? Sein Vater sah ihn voller Mitgefühl in die Augen und sagte, Frank, ich bin gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Unser himmlischer Vater sagt uns heute Abend das Gleiche zu dir und zu mir. Egal wie wir aussehen, egal welche Vergangenheit wir haben, egal welche schlechten Dinge wir getan haben, egal was mit uns ist, er sagt zu uns, ich habe alles gegeben, um dich zu befreien und dich nach Hause zu bringen. Der Kampf ist bald zu Ende. Jesus kommt wieder und er bringt uns nach Hause. Gottes Liebe zu uns ist für uns alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Vielleicht erleben Sie gerade eine schwere Zeit in Ihrem Leben. Vielleicht Krankheit oder der Tod eines lieben Angehörigen, Arbeitslosigkeit, vielleicht eine seelische Not, eine zerbrochene Beziehung. Wer mit Jesus lebt, wird nicht automatisch von solchen Dingen verschont. Auch im Leben eines Christen gibt es Dinge, die über die menschliche Kraft zu gehen scheinen. Aber ich darf Gott trotzdem vertrauen, dass er es gut mit mir meint, dass er mich führt und den Weg für mich kennt. Ich darf Hoffnung finden bei Jesus. Sein Ziel mit mir und jedem Menschen ist klar: Leben für immer mit ihm. Ich möchte Ihnen gerne ans Herz legen, nicht die nächsten Abende zu verpassen. Und Sie ermutigen, Ihre Freunde mitzubringen. Weil wir werden in den nächsten Abenden noch einmal sehr wichtige und lebensverändernde Themen miteinander betrachten. Morgen Abend dieses Thema: Warum gerade Jesus? Warum er? Warum nicht Buddha? Warum nicht Mohammed? Warum nicht irgendein anderer Religionsgründer? Warum gerade Jesus? Warum er? Und am Mittwochabend das Thema: Der Weg zu innerem Frieden. Wie finde ich inneren Frieden? Wie kann ich das, was Gott für mich getan hat, annehmen? Wie kann ich das persönlich erleben? Verpassen Sie nicht die nächsten Abende. Sie können entscheidend sein für Ihr Leben. Dankeschön.